Willkommen auf der Meta-Couch. In dieser Staffel unterhalten sich Florian und Markus über Themen, Konzepte und Ideen, die sie antreiben, mit denen sie arbeiten und die sie faszinieren. Aus ihrem speziellen Blickwinkel als Bildungsunternehmer, Wissenschaftler und Autoren. Warum das Ganze? Ohne diese Konzepte und Begriffe versteht man die Gegenwart einfach nicht. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? So viel Bildung muss schon sein. Und los geht's.
Läuft das da eigentlich?
Das läuft, ja.
Ach, das läuft?
Ja.
Dann machen wir jetzt mal einen offiziellen Anfang.
Ja. Wir könnten jetzt einfach, also der Fabi hat uns das hier alles aufgebaut. Mhm. Wir sitzen vor laufenden Mikrofonen in unserem wunderbaren Salzstadel und wir könnten einfach starten. Wahrscheinlich müsste man erklären, was das Ganze überhaupt soll. Weil die erste Folge war Krise.
Ja.
Die zweite Folge war Fortschritt.
Ja.
Die dritte Folge ist
Weihnachten.
Ja. Ist jetzt nicht, wird sich jetzt nicht zwingend erschließen.
Ja, es gibt aber einen unglaublich logischen Grund, weshalb jetzt Weihnachten kommen muss. Das ist nämlich praktisch das fehlende Gelenk zwischen Krise und Fortschritt. Naja, wenn sich etwas, eine Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen in einer Krise befinden, dann suchen sie nach Veränderungen, häufig mit Fortschrittsmotiven. Nur das eine geht nicht automatisch in das andere über. Also die Veränderung passiert nicht einfach so.
Hm.
Die muss gesetzt werden, die muss ritualisiert werden, die muss verkündet werden.
Hm.
Es muss ein neues Paradigma in die Welt kommen.
Hm.
Und welche Stiftung, welche bessere, wirkungsmächtigere Stiftung eines neuen Paradigmas können wir uns eigentlich vorstellen als Weihnachten?
Gegenthese wäre ja jetzt direkt spontan zu sagen, nichts hält so sehr an weit überkommenen oder extrem lange tradierten Dingen, obwohl man gar keine Ahnung mehr hat, woher die eigentlich kommen, fest als Weihnachten. Also es ist das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast.
Naja, ob dieses seit 2000 Jahren wiederholte Ritual noch geeignet ist, uns einen Weg in die Zukunft zu weisen, das ist natürlich die Frage. Jetzt steckt allerdings in diesem Fest auch deutlich, also zeitphilosophisch natürlich deutlich mehr als ein Einschnitt, ein Milestone auf dem Wege in eine prinzipiell zeitlich offene, vor uns liegende, neu zu gestaltende Zukunft, sondern es ist natürlich auch Wiederholung, es ist die Gestaltung des Jahres, das Einordnen des natürlichen Zyklus in eine zeitlich konstruierte Ordnung. Jahreszeiten. Und es ist ja auch sozusagen.
Also Wintersonnenwende,
da wo wir eigentlich herkommen. Wintersonnenwende, genau. Und es ist natürlich auch sozusagen die Strukturierung des Kirchenjahres, das irgendwo beginnt und das dann wieder endet. Und es beginnt wieder da, wo es geendet hat. Und es entsteht ein ewiger Kreislauf von erwartbaren Ereignissen, die uns immer wieder daran erinnern, was uns religiös und damit auch häufig moralisch wichtig ist.
Naja, bei dem Ritual würde ich gern bleiben. Das finde ich das Spannende dran. Es ist ein wahnsinnig wirkmächtiges Ritual, das aber eigentlich für die allermeisten die ursprünglichen Bedeutungen des Rituals ja vollständig verloren hat, das aber ständig mit neuen Ritualen scheinbar in einer Tradition wieder neu aufgeladen wird und das dadurch immer noch so eine gemeinschaftsstiftende Rolle übernehmen kann. Weil es gibt ja wenig Punkte, auf die sich unsere heutige Gesellschaft überhaupt noch einigen kann. Zeitlich, vom Ritual, vom Fest etc. Und Weihnachten ist da möglicherweise eins der letzten oder das letzte große Gemeinschaftsritual mit all den positiven, negativen und was auch immer Konnotationen, die damit festhängen. Aber wir haben da so einen Ankerpunkt geschaffen, der jedem irgendwas sagt,
ja, das
der für jeden irgendwie bedeutsam ist. Und wenn es nur in der Ablehnung dessen ist, sozusagen.
Ja, das ist die Behauptung, Und ich glaube, dass das eine der verwerflichsten Lügen der Gegenwart ist.
Welchen der Teile, die ich gerade gesagt habe?
Dass das ein Gemeinschaftserlebnis ist.
Ach so, ja.
Weil ich glaube, das ist es eben gerade nicht mehr in einer so diversifizierten Welt wie in unserer. Wir kommen zwar alle an diesem Tag in ähnlichen Formen zusammen. Familie, Essen, Spaziergang, Kirchbesuch, Bescherung.
Ja.
Danach Besäufnis.
Ich weiß, wo du hin willst. Du willst nach Griechenland.
Es ist ein radikal individualisiertes Ereignis geworden. Ja. Ein familiarisiertes.
Ja.
Ein singularisiertes. Ein individualisiertes Ereignis.
Ja.
Es ist der Gipfel von Performanzerwartung. Es ist eine irre Avatarisierung. Und damit haben wir es zu einem der künstlichsten Ereignisse gemacht, die man sich in einer realen Welt überhaupt vorstellen kann.
Ja, das ist ein Punkt.
Und damit komme ich zu einem unserer Themen, dem Verhältnis von analoger und digitaler Welt. Wenn man der digitalen Welt immer vorwirft, ja, aber sie führt uns aus unserer Realität heraus, würde ich sagen, mir fällt kaum ein Ereignis ein, das uns so aus unserer Realität herausführt, wie gerade dieses noch dazu mit Konsumerwartungen völlig überfrachtete Ereignis.
Ich würde sagen, nicht nur mit Konsumerwartungen, sondern mit Erwartungen jeglicher Natur.
Mit Erwartungen jeglicher Natur.
Sozialer, also eine Erwartungsüberfrachtung, die überhaupt niemals eingelöst werden kann.
Und die Erwartungen sperren wir ja in unsere eigenen Köpfe oder in diesen ganz engen Kreis der sogenannten Kernfamilie ein, in der wir dann ja uns häufig bewegen.
Ja.
Führt ja häufig zu emotionalen Explosionen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch eine Folge davon, dass es eben eine weitergehende gemeinschaftliche Erfahrung gar nicht mehr gibt. Eine kollektive Erfahrung, die am Ende sogar eine gesellschaftliche Erfahrung ist, ist eben damit gerade nicht verbunden.
Und du würdest sagen, das war früher anders?
Ja, in dem Augenblick, wo sozusagen alle davon ausgehen konnten, dass sie in dem Umfeld, das sie gesellschaftlich wahrnehmen konnten, dass alle sozusagen im gleichen Boot sitzen. Dass die Gemeinde geschlossen in die Kirche geht, konnte ich davon ausgehen, dass die Gesellschaft an diesem Tag vereint ist. Das ist sie heute wahrscheinlich nicht mehr, weil uns diese Erwartungen, weil uns diese Gewissheiten an das alle tun, das Gleiche zur gleichen Zeit, abhanden gekommen sind. Und jetzt gibt es natürlich sozusagen Weihnachtsinszenierungen, die das versucht haben, also die auch in der Moderne versucht haben, eine Kollektivierung zu gestalten. Also die Diktaturen des 20. Jahrhunderts haben sowas versucht. Weniger christlich, mehr kollektiv.
Ja, natürlich immer sehr künstlich neu aufgebaut.
Künstlich neu aufgebaut, ja.
Das ist natürlich. Ja. Jetzt sind wir wahnsinnig schnell super steil eingestiegen ins Thema. Erstmal vielleicht Prost, Markus.
Prost.
Wir trinken hier ein schönes Helles, weil es ja Weihnachten quasi. Das Fest des Trinkens.
Würde ich sagen, ja.
Auf jeden Fall. Und ich als Alkoholhersteller muss es wissen.
Ja.
Ich sage mal so, verkaufen tut man Alkohol in der Weihnachtszeit.
Ja.
Weil entweder hat es mit Freude zu tun, dass Leute da einfach aus Freude trinken, oder es ist halt die einzige legale Droge, an der man kommt, um Omas Weihnachten möglichst wenig mitzubekommen.
Zu überstehen.
Genau. Um sich schön auf den Pegel.
Und da wäre ja nicht der verlängerte Arm des christlichen Rundfunks sind.
Sind wir nicht?
Sind wir nicht. Blicken wir ja auf die Ereignisse dieser Welt ohne Scheuklappen. Und man kann sagen, Weihnachten ist statistisch nachweisbar, real.
Einer der gewalttätigsten Tage.
Einer der Tage, an denen am meisten Alkoholmissbrauch betrieben wird.
Das Fest der Liebe.
Das Fest der Liebe ist ein großes Fest der Enttäuschung. Hochfest
der Gewalt.
Das Hochfest der Gewalt, der emotionalen Enttäuschungen, des Alkoholmissbrauchs und eines irrsinnigen Konsumismus, der Teil unseres fortgesetzten Versuches ist, die verbleibenden Ressourcen der Welt sinnlos zu vergeuden.
Darf ich zwei Fragen an der Stelle? Darf ich einen Schluck von deinem Bier haben, weil ich meins ausgetrunken habe?
Ja.
Und das zweite ist, magst du eigentlich Weihnachten?
Ja.
Das hätten wir jetzt aufgrund deiner letzten Ausführungen ja nicht vermuten können.
Ja. Naja, was wir am Anfang beredet haben, das waren ja Dinge, die für die Strukturierung eines menschlichen Lebens durchaus wichtig sind. Mhm. Zeitabschnitte einteilen, Rituale schaffen, Erwartbarkeiten, Punkte, an denen unsere positiven Werte besonders hervorgehoben werden, an denen wir uns an sie erinnern, um sie wieder wirkmächtig werden zu lassen. All das halte ich für sehr positiv. Und was wir eben diskutiert haben, war, dass diese Punkte in unserer Gegenwart häufig keine Rolle mehr spielen. Aber das Erste halte ich für sehr wichtig. Insofern, wenn wir Weihnachten nicht weiter in den Gierbefriedigungswahn einer spätkapitalistischen Gesellschaft, die keinerlei Grenzen mehr kennt, einsperren würden, dann könnten wir eventuell etwas finden wie Ruhe, innehalten, reflektieren, uns den anderen wirklich zuwenden.
Ja.
Dann müsste man aber alles andere, was wir damit verbinden, weglassen.
Ja, ich mag ja das Paradoxon, das jedem auffällt und scheinbar so gut wie keiner was dagegen tun kann, die sogenannte Stadezeit, also das Bedürfnis nach Ruhe und nach Innenwendung in dieser dunklen Phase des Jahres, das für die Leute grundsätzlich in den Weihnachtsstress ausartet. Also sozusagen die Erwartungshaltung an diese Zeit ist so intensiv, dass sie nahezu automatisch ins Gegenteil umschlägt.
Ja.
Das ist auch mal wieder eine spannende Geschichte.
Also wir legen uns die Latte tatsächlich an allen Stellen sehr hoch.
Ja.
Und wir wissen vorher schon, dass wir nicht in der Lage sein werden, drüber zu springen.
Ja. Wir wollen so besinnlich sein, dass wir vor lauter Besinnlichkeitsran komplett durchdrehen.
Ja.
Das ist spannend. Ich hab seit ein paar Jahren wieder ein Verhältnis zu Weihnachten gefunden, weil ich alles davon wohlwollend ignoriere, ohne es abzulehnen. Weißt du, was ich meine?
Wohlwollend ignorieren, ohne es abzulehnen. Das ist wahrscheinlich die beste Haltung, die man haben kann dazu.
Naja, das ist sozusagen die, ich versuche die exakt neutrale Mitte anzusteuern, weil weder die radikale Ablehnung irgendwas Positives ist, noch die radikale Hinwendung, weil dann haben wir wieder dieses ganze Stress- und Wahnsinnsthema, sondern einfach in der Mitte stehen und sich freundlich umzudrehen und einfach zu gucken, was passiert hier eigentlich alles? Was ist der Wahnsinn hier? Und was sollte er eigentlich sein? Was wollen Leute und was führen sie stattdessen auf? Und in dieser analytischen Rolle kann man wieder eine Hinwendung dazu finden, weil man keine Haltung dazu hat.
Ja, das ist sicher einer der intelligenteren Wege, damit umzugehen.
Könnte ich sehr empfehlen.
Ja. Ich glaube, wichtig ist auch, oder interessant könnte auch an dieser Stelle ein historischer Blick sein, weil er uns zunächst natürlich mal das Gefühl dafür geben kann, dass dieses Fest nicht immer da war und selbst als es gesetzt und da war, nicht immer gefeiert wurde.
Gar nicht.
Also vielleicht würde uns sowas ja auch gut tun, wie das Verbot des Weihnachtsfestes in England im 17. Jahrhundert unter Oliver Cromwell.
Ja,
genau. Eine papistische Angelegenheit, dieses Fest.
Ja.
Und es wird einfach nicht gefeiert. Und ich schicke Soldaten in jedes Haus, wo das versucht wird.
Ja. Genau. Und wir haben ja oft den Punkt, wenn wir uns historisch zurückwenden, dass wir dann dazu kommen zu sagen, eigentlich hat es das 19. Jahrhundert, so wie wir es gerade kennen, ist es eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, das passt auch auf Weihnachten, oder?
Das passt auch auf Weihnachten, ja. Es beginnt sicher in der Zeit der Aufklärung.
Ja, sicher. Klar, es gibt immer Vorläufer.
Es gibt, ja, diese Art, wie ja fast alles in der Zeit der Aufklärung beginnt. Also ja. Was sozusagen die Moderne sozusagen prägt. Also die sozusagen die Verweltlichung von Festen. Ja? Mhm. Also der Superintendent Johann Gottfried Herder macht solche Bemerkungen oder solche Beobachtungen schon um 1800. Ja, die Leute also befassen sich zu Ostern vor allem damit, Kuchen zu backen und zu Weihnachten die Braten anzusetzen und verlieren das, worum es mir eigentlich hier als ersten Kirchenbeamten geht.
Selbstverständlich.
Das ist seit dieser Zeit, ja.
Historisch gesehen schaue ich ja gerne auch mal in die Zukunft und überlege mir, wie Generationen in 200, 300, 400, 500, 600 Jahren auf diese Zeit jetzt zurückblicken könnten und wie sie Dinge, die sie da finden, bewerten könnten. Also ich stelle mir vor, in 500 Jahren schaut jemand zurück und sagt, wie haben die Leute eigentlich so um 20, 25, 20, 30 Weihnachten gefeiert? Und was lerne ich darüber, über diese Zeit damals? Was würden sie finden? Was würden sie analysieren? Und was würden sie möglicherweise ableiten? Klar. Ist nicht ganz einfach, weil man nicht weiß, wie es sich entwickelt. Aber welche Punkte wären findbar an dieser Stelle?
Na, wir haben ja eben schon über den Begriff des Paradigmas gehabt. Hm. Man könnte sagen, wir sind in einer langen Phase des Paradigmenwechsels, weil mit der einziehenden Moderne all diese älteren Formen von Festkultur eigentlich obsolet geworden sind. Hm. Jedenfalls als verallgemeinerbarer Teil des Festkalenders. Also etwas, was alle angeht. Natürlich könnte jeder zu irgendeinem religiösen Festtag irgendetwas tun, in die Kirche gehen, sich dem widmen. Aber die Frage ist ja immer, die spannende Frage ist ja, was nehmen Gesellschaften insgesamt an Festlichkeiten so auf in ihre Ritualkalender? Ja. Und was tun sie damit? Und da würde man sagen, Wir haben keine gute, überzeugende Rhythmisierung und auch keine guten Punkte gefunden, die unserer Lebensweise entsprechen. Und das schon wahrscheinlich seit 100, 150, wenn nicht sogar 200 Jahren.
Ja, mindestens.
Und das ist ein bisschen so unser Problem, was also die sozusagen die nachfolgenden Generationen, wenn sie darauf gucken, und wir sind uns einig, in 600 Jahren wird es diese Art von Festkultur nicht mehr geben. Wenn sie darauf gucken würden, dann würden sie sehen, dass Leute etwas tun, wovon sie gar nicht überzeugt sind. Mhm. Innerlich. Das heißt, sie würden sozusagen gespaltene Gesellschaften mit gespaltenen Persönlichkeiten finden. Es würde sehr schnell die Frage aufkommen, warum um alles in der Welt
was habt ihr da
tun getan? Die das?
Was haben die da getan?
Weil niemand, den du befragen könntest oder niemand, dessen Tagebuch oder Briefe du lesen könntest als Quellenmaterial, ja, der Historiker in 600 Jahren dieses Material lesen würde, der würde ja überall dasselbe finden. Nämlich, wir alle empfinden da gleich und wir verbinden damit nichts. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch die weltlichen Feste, die wir feiern, haben nichts mit der Art von Rhythmisierung und Sinnstiftung zu tun, die wir eigentlich damit verbinden müssten. Und das ist ein spezifisches Kennzeichen unserer Moderne, dass sie sozusagen große Bereiche der gesellschaftlichen Unehrlichkeit am Leben lässt.
Ja.
Oder andersrum negativer formuliert, dass sie nicht in der Lage ist.
Endlich nicht so positiv formuliert wie bisher.
Dass sie sozusagen nicht in der Lage ist, dem Leben und dem Empfinden von Menschen der Gegenwart eine angemessene öffentliche festkulturelle Ordnung zu geben.
Genau. Und das da würde ich noch einen Aspekt dazu fügen, dass sozusagen die Endform des finalen Konsumismus im Endeffekt der letzte Kit ist, der solche Dinge überhaupt am Leben hält. Es müssen Filme verkauft werden, Musik verkauft werden, es müssen Nikoläuse verkauft werden, es muss eine ganze Wirtschaft eines Landes, des Einzelhandels basiert auf 4 Wochen.
Mhm. Aber dass wir das auch schon als sehr enervierend empfinden, als absolut nervtötend, das zeigt ja, dass der sonst praktisch unausrottbare Grundantrieb des Kapitalismus, nämlich die praktisch nie enden wollende Gierbefriedigung des Menschen, dass das an dieser Stelle auch schon seit langem sozusagen kippt.
Ist es so?
Ja. Ja, also die Befriedigungsspannen werden immer kürzer. Das, was ich kaufe, wird, das kann ich immer besser einschätzen. Das hat keinerlei Reiz mehr. Das hat keine langtragende Bindungswirkung mehr, sondern es bleibt am Ende dieses immer schaler werdende Gefühl, dass es mir auch in diesem Jahr gelungen ist, sehr viel Geld aufzuwenden, um etwas zu erwerben. Es bleibt immer mehr dieser Formalismus des Kaufens zurück, weil wir ja auch nichts mehr brauchen. Das kommt ja noch hinzu.
Mhm.
Aber also trotzdem, die Dinge, die zu Weihnachten gekauft werden, sind also völlig für unsere Lebensführung oder auch für die erweiterte Form von Lebensführung völlig unnütz.
Und trotzdem passiert es flächendeckend?
Ja.
Generationsübergreifend, schichtenübergreifend, egalübergreifend, wird geschenkt aus einem soziologischen Selbstzweck heraus, weil es nicht denkbar ist, es nicht zu tun.
Weil es nicht denkbar ist, es nicht zu tun und weil wir damit natürlich eigentlich dem Kern unserer gesellschaftlichen Ordnung frönen.
Ja.
Nämlich dem kapitalistischen Kern.
Ja, ja.
Also wir frönen dem Gott des Mammons.
Ja. Aber was steckt noch dahinter? Also ist das...
Ja, nichts. Es sind praktisch die Opfergaben, die wir dieser Gottheit auf den Altar legen.
Ja.
Und die dann verschwinden, die dann ihren Zweck in dem Augenblick erfüllt haben. Wo wir sie spenden, sozusagen.
Ich muss jetzt ganz kurz einmal noch positiv abbiegen im Vorfeld. Also wir haben gestern super spontan entschieden, dass die dritte Folge nicht Disruption, sondern Weihnachten heißt. Weil wir das spontan für eine gute Idee halten. Und dann habe ich heute mit unseren Mitarbeitern ganz kurz jeweils drüber gesprochen, was für sie Weihnachten bedeutet. Und da kam natürlich auch dieser konsumistische Aspekt. Aber es war immer ganz zentral ein sozialer Aspekt. Man trifft sich mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern. Es ist so ein Fest, das sehr starke soziale Rituale hat, das uns verpflichtet, Dinge zu tun, die entweder positiv oder auch negativ. Klammer auf, ich muss die seltsame Oma trotzdem, obwohl keiner Bock hat, dahin zu gehen, müssen wir da trotzdem hingehen, konnotiert sind. Und die dann zu was positiv-emotionalen oder zu so einem sozialen Stress auch führen. Aber beides könnte auch irgendwie positiv sein. Also sozusagen diese Verpflichtung zu haben, in einem sozialen Kontext Dinge wahrnehmen zu müssen, weil sie ritualisiert sind, weil wir sie sonst gar nicht machen würden.
Mhm.
Und ich würde dem immer ausweichen und es nicht machen. Aber wenn ich das als Gesellschaft denke oder für eine Gesellschaft denke, könnte es auch was sehr Sinnvolles sein, das zu haben.
Ja, sind
solche Punkte.
Ja, sinnvoll.
Je nachdem, wie es gestaltet, ist schon klar. Aber
es ist natürlich ein sehr, sehr allgemeine soziale Angelegenheiten, die damit beschrieben sind, die ja nichts mit einer Festkultur zu tun haben.
Nein,
Also Leute treffen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, das können sie auch zu jedem anderen Zeitpunkt tun. Und dass sie sich treffen in der Familie, ist jetzt nichts, was ich sozusagen zum öffentlichen Fest erheben muss. Ich will das nicht abwerten, das ist ja positiv, dass es Leute tun. Und damit verbindet sich ja häufig auch dieses Gefühl von, es ist was Besonderes, weil ich das eben das ganze Jahr nicht mache. In Amerika ist es Thanksgiving, ja, in China sind es andere Zeitpunkte. Ja. Das ganze Land ist unterwegs. Man fliegt oder fährt von dem Ort, wo man lebt und arbeitet, zurück zu seiner Familie, tritt damit wieder eine völlig neue Welt ein, eine neue alte Welt. Es hat auch dieses Rückversichern, dieses Bestätigen, die sind alle noch da, der Ort ist noch da, das Haus ist noch da. Und ich kann mit denen irgendwie auch wieder reden, so wie früher. Aber da wird es eben schon schwierig. Also sobald man sozusagen aus dieser Vorfreude heraustritt in die Realität, merkt man, ich kann die sozialen Beziehungen, die seit Jahren zerschnitten sind, eben nicht an diesem Tag zurückholen. Ich kann die alte Vorstellung davon, wie ich früher hier gelebt habe und wie das Haus früher ausgesehen hat und wer früher hier noch gelebt hat, die Großeltern, die inzwischen gestorben sind, die kann ich nicht zurückholen.
Aber ich strebe danach.
Das heißt, ich renne einer sozialen Fiktion nach.
Das muss ja frustrierend sein.
Ja, ich stelle mir das unglaublich frustrierend vor. Also ich habe die Amerikaner machen sowas. Ich bin nie dahinter gekommen, wie sozusagen das Ende aussieht. Also fahren alle Leute nach dem Fest einigermaßen ernüchtert oder ausnüchternd wieder zurück.
Das sind wir beim Thema Alkohol.
Oder
vielleicht kann ich solche Fiktionen einfach nur ab 1,5 Promille überhaupt mir noch verkaufen.
Wahrscheinlich. Ja. Also, wie gesagt, das ist nicht die Ablehnung solcher Tage und solcher Feste und es ist auch nicht die Ablehnung von verabredeten Regeln, dass man an bestimmten Tagen etwas tut für sich, für die Familie, für andere, dass man sich denen zuwendet, sondern es ist die Frage, mit wie viel Sinnstiftung das Sinnvolle, von dem du gesprochen hast, eigentlich verbunden ist. Wir machen viele sinnvolle Dinge am Tag, aber wir würden nicht behaupten, dass die sozusagen über diese Rechtfertigung des Augenblicks hinausgehend
etwas Größeres sein könnten, als ansprechen.
Irgendetwas bedeuten. Für mich wie für andere. Bedeutung kommt ja vor allem daraus, dass ich sozusagen dem anderen eben kein gekauftes Geschenk in die Hand drücke, sondern ihm eine Vision meiner Zuwendung gebe, also etwas geistig-emotionales gebe, das uns verbindet.
Ja.
Und was sollte das sein?
Was würde sich an Weihnachten verändern? In dem gesamten Konzept?
Naja,
dass es eine persönlich, gesellschaftlich, soziale, sinnstiftende Rolle im 21. Jahrhundert wieder einnehmen könnte. Deiner Meinung. Also
ja.
Meinung.
Es gibt ja Leute, die sagen, dass ich ein Konservativer bin, was ich häufig gar nicht akzeptiere. Aber
das verfolgt dich, gell?
Ja, das verfolgt mich, ja.
Nee, bist du nicht.
Aber ich glaube ja, an so einem Schritt 1 wäre schon viel gewonnen. Ich benenne das mal ganz, ganz plakativ, ganz stark vereinfachend. Es wäre viel gewonnen, wenn die Leute nicht in die Kaufhäuser gehen würden.
Gut, in die Kaufhäuser geht keiner mehr.
Oder zu den Handelsplattformen gehen würden, sondern in die Kirche.
Oha.
Ja.
Oha.
Naja, die Geschichte dieser Familie, die nichts hat, die nicht weiß, wie es weitergeht, die irgendwo aus reiner Nächstenliebe irgendwo aufgenommen wird, die ein kleines Kind bekommt, das im Stroh liegt, das auch nichts hat und an sich nichts bedeutet.
Das finde ich eine.
Befreit uns doch zumindest von all diesen Konsumerwartungen, von all diesen sozialen Zwängen. Ja, das ist ja die Kehrseite sozusagen dieses sozialen Verhaltens aller. Wir kehren alle wieder in unsere Familien sozusagen zurück. Das ist natürlich auch ein hoher sozialer Zwang, ja, Gruppenzwang, der damit verbunden ist. Und das ist ja der Grund, weshalb diese hohle Festkultur so weiterläuft. Ich darf vor meinem Nachbarn, vor meinen Freunden nicht sagen, nee, ich bin nicht zu meiner Familie gefahren. Ja. Ich habe niemandem irgendetwas gekauft.
Da würde ich sagen, Geschichte top. Ich würde nur sagen, dass mir das die Institutionen Kirche erzählen, finde ich halt so grotesk, dass ich nicht richtig gut zuhören kann. Also, dass ich zumindest so ein, also ich muss immer so viel lachen, dass ich halt einfach dann die Geschichte nicht verfolgen kann. In dieser Art von Raum. Also ich als, also du bist ja.
Ich bin ja Protestant.
Ich bin ja
da gibt es nicht so viel Mummenschanz. Obwohl,
ja, ich sage so, also, in dieser Art von Raum, über die Geschichte von Stall und dem armen Kind zu erzählen, ist halt irgendwie so ein bisschen, also hat schon einen sehr humoristischen.
Eine der reichsten mächtigsten Institutionen dieser Welt, diese Geschichte von Armut erzählt. Ist halt schon, das ist schon ein bisschen skurril, das stimmt.
Also ich komme dadurch immer so ein bisschen raus.
Na gut, also wenn es uns gelingen könnte.
Also vielleicht müsste man, also was müsste man machen, um es wieder sozusagen mit Bedeutung aufzuladen?
Also ich glaube, dass so wenig Leute darüber nachdenken, was im Leben wirklich wichtig ist. Und sich klar machen, wie kurz das Leben ist und dass man es mit Sinn füllen muss, mit irgendetwas, was einem wichtig ist und was man, woran man hängt, was man wirklich verfolgen will, dass ich dafür plädiere, Zeiten sozusagen zunächst mal eigentlich nur, also ich habe die Geschichte von Oliver Cromwell deshalb erzählt, weil ich mir vorstellen könnte, ich bin nicht ganz sicher, aber ich an sich, wir lassen mal diese ganzen Zeitumstände weg, aber gesetzt den Fall, es käme jemand daher und sagt, wir verbieten den ganzen Mummenschanz. Dann würde zumindest, dann hätte man zumindest all die Probleme, die wir damit haben, sozusagen beseitigt. Und dann könnte man sagen, wir definieren einen Tag, zwei Tage, drei Tage, die wir bewusst mit nichts füllen. Das wäre schon an sich eine große Ausnahme, weil unser Leben in der Moderne ja immer mit irgendetwas gefüllt ist.
Okay.
Und wir.
Weihnachten als die Zeit der positiven Lehre.
Ja, also zunächst mal nur die Zeit, ja, wirklich der Lehre und der Möglichkeit, uns zu uns zu kommen und uns zuzuwenden. Und das wird übrigens kein angenehmes Erlebnis. Also zumindest nicht immer.
Ja,
sehr oft wird es ein unangenehmes Erlebnis, weil ich bin ja so in dem Hamsterrad. Genau, ja, dass mir dann viele Dinge auffallen, die ich also seit Jahrzehnten zum Beispiel falsch mache, dass ich so viel Zeit verschwendet habe mit irgendetwas. Aber es wäre tatsächlich ein Versuch der Heilung, so. Ich weiß,
aber das ist jetzt ein individualistischer Akt.
Das ist utopisch.
Es sollte ja auch ein sozialer Akt
sein. Ja, und der soziale Akt, der muss eben tatsächlich die Frage beantworten, warum haben wir ein solches Fest für alle in einer wie auch immer gearteten größeren Gruppe? Und diese Frage kann ich auch nicht beantworten, aber die wäre zu beantworten, zumal wir ja in einer Festkultur existieren, wo ja nicht nur die religiösen Feste praktisch völlig sinnentleert sind, sondern die weltlichen Feste dazu.
Ja, genau.
Wer feiert denn mit Überzeugung den Nationalfeiertag am 3. Oktober? Kann mich an diese schöne Debatte, ich glaube, es war Jens Spahn und Juli C. auf irgendeiner Buchmesse erinnern, die also über diesen Tag diskutiert. Und Juli C. berichtete, dass sie ihre chinesischen Freunde irgendwann mal am 3. Oktober zu Gast hatte, die jetzt davon ausgingen, morgen ist der Nationalfeiertag der Deutschen.
Das ist doch wirklich was passiert.
Und dann sind die also geschniegelt und gebügelt, morgens in der Küche erschienen, haben jetzt in freudig froher Erwartung, dass sie jetzt irgendwo hingeführt werden, um zu erleben, wie die Deutschen ihren Nationalfeiertag feiern. Und dann sind sie natürlich böse enttäuscht worden, weil da, wo Juli C. lebt, in der ganzen Umgebung, feiert niemand.
Es feiert überhaupt niemand irgendwas.
Also es findet nichts statt. Also das heißt, die allgemeinen Lügen, die wir uns darüber seit Jahren eigentlich, die wir erdulden sozusagen. Also ich erdulde die eher und ich lehne die ab. Aber viele Leute nehmen die halt einfach so hin. Die lügen über diese Feiertage. Die müsste man mal als solche benennen, um dann wirklich darüber nachzudenken, was ist das, was diese Gesellschaft an so einem Feiertag zusammenhalten soll und kann, womit zumindest die Mehrheit der Menschen etwas anfangen können Und wie wollen wir das, in welchen Formen wollen wir das ausdrücken?
Hm.
Wie wollen wir da, wollen wir uns da zusammenfinden? Wollen wir da irgendetwas tun an diesem Tag? Oder ich, also, könnte ich ja auch sagen, das ist ja auch immer wieder probiert worden. Stichwort Französische Revolution. Wir lösen sozusagen also bestehende Ritualisierungen und Feiertagsvorgaben auf.
Es hat aber auch nicht so wahnsinnig.
Es hat nicht super funktioniert.
Die Leute haben das nicht so angenommen.
Nein, die Leute haben das nicht angenommen. Und das ist ja sozusagen wahrscheinlich auch der Grund dafür, weshalb sozusagen dieses hohle Gefeiere der heutigen Zeit auch immer noch läuft. Sondern, also es ist die Angst vor dem Nichts. Der Horror Vakui. Wenn ich das verliere, was tue ich dann an diesem Tag? Wenn ich keine Rhythmisierung meiner Arbeitswoche habe, was, wo setze und wie, mit welchen Begründungen setze ich dann Unterbrechungen?
Genau, also ich glaube, man müsste an so einem neu gedachten Weihnachten auf jeden Fall so eine ganz radikale Abkehr von dieser Brutalkommerzialisierung vornehmen. Es ist sozusagen, wenn es das Fest, danach, wir schauen nach innen, wir schauen auf uns, wir schauen auf soziale Konstrukte, wir meinen es ernst, glaube ich, müsste man das Belohnungs- und Anerkennungssystem Konsum davon vollständig entkoppeln. Ich fühle mich anerkannt, wenn mir jemand ein Produkt überreicht. Und nur dann fühle ich mich gesehen, wenn dem so ist. Ich glaube, das müsste zwingend.
Weihnachtsgeschenke, Kaufverbot.
Naja, du weißt, dass Gesellschaft nicht über Verbote und so funktionieren.
Ja. Aber sowas in die Richtung, ja.
Ja. Man müsste das erstrebenswert machen.
Mhm.
Das Nicht-Geschenk, sondern das Verbringen von ernst gemeinter Zeit als das höchstmögliche Geschenk, die Zuwendung zu einer Person, ihm zuzuhören. Mein Geschenk an dich ist es, dir heute den ganzen Tag zu widmen. Ich bin einfach nur da. Wir verbringen miteinander Zeit. Ganz konsequent, es gibt keine, niemand anderen, es gibt kein anderes Telefon oder ich rede auch mit sonst, ich bin einfach nur da. Das wäre sozusagen das radikalste Geschenk in der heutigen Zeit, das man sich so vorstellen könnte. Das deutlichste, das konsequenteste.
Das wäre sicher auch sehr schön, aber es ist eben für viele wahrscheinlich kaum zu erreichen.
Doch, es wäre natürlich zu erreichen.
Ja.
Problem.
Ich spiele so ein bisschen auf unsere persönlichen, privaten Zeiten an, also unser beider Zeiten.
Mhm.
Also einmal im Jahr fahren wir beide irgendwo hin.
Mhm.
Und dann gibt es so ein paar nie gesetzte, aber inzwischen immer wieder genauso praktizierte Regeln, nämlich es wird nichts vorbereitet.
Das ist wichtig.
Das ist wichtig. Also das heißt, man setzt schon mal keinen Plan, wenn man irgendwo hinfährt. Ja. Auch nicht, wenn man weit wegfährt.
Wir kommen in die Stadt und wissen nichts über die Stadt.
Wir wissen praktisch gar nicht, wo wir sind. Also ich weiß, dass ich ja, wenn ich weiß, ich fahre nach Athen, dann weiß ich natürlich, dass ich in Athen bin.
Und Tel Aviv und so weiter,
ist Tel Aviv egal.
Und in, ja. Wir machen das seit vielen Jahren.
Aber darüber hinausgehende Setzungen zur Verplanung der Zeit finden nicht statt.
Genau, es gibt kein To-Do, keine Bucketlist, wie man das heute so nennt.
Ja, genau.
Nichts.
Aber genau das meine ich. Ich glaube, das ist für viele Leute schon eine extreme Herausforderung, so an die Sache heranzugehen. Ja, also weil man ja immer in dieser furchtbaren Angst lebt, ich könnte was verpassen.
Ja.
Ich könnte irgendwas nicht gemacht haben. Ich könnte irgendwas
nicht erlebt, also, gepostet,
ja, nicht erlebt, gepostet, fotografiert, weitergeleitet, mit Leuten telefoniert haben. So. Also das ist in dieser Zeit wirklich wahrscheinlich noch viel extremer und also schwieriger möglich als in den vorherigen.
Ja.
Aber wenn man das kann, und das ist ja auch unsere Erfahrung.
Wir können das sehr empfehlen.
Dann können wir das sehr empfehlen. Das ist extrem bereichernd.
Mhm.
Man sieht tatsächlich eigentlich auch viel mehr. Man erlebt viel mehr, als wenn man sich vorher für die Woche, die man da irgendwo ist, einen Plan gemacht hätte.
Fünf Tage
ohne
Plan sind die intensivsten Tage, die es gibt.
Ja.
Ja. Und damit es inzwischen auch sagen kann und Weihnachten ist, füge ich da noch einen Aspekt hinzu. Wir nehmen an diesen Stellen psychedelische Drogen. Mhm. Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr.
Die wir uns vorher sehr genau überlegt haben und die wir sehr genau kuratiert haben. Und es führt eigentlich immer dazu, dass wir diese nach innen Wendung, dieses am Punkt sein, in der Zeit sein, bei der Person sein, sehr gut praktizieren können und die Erfahrung ins restliche Jahr mitnehmen. Kann man auch mal so sagen.
Und jetzt wird es ja absolut spannend, weil man ja auch mit dem historischen Blick natürlich mal die Frage stellen muss, ist denn eine allgemeine öffentliche Festkultur ohne Drogen überhaupt vorstellbar?
Das ist eine gute Frage. Also spontan würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Wäre meine spontane Antwort. Und die Drogen, die sozusagen in dieser Art von Kontext konsumiert werden, sind natürlich immer sehr, sehr zeitabhängig in jeder Hinsicht. Also sind es eher kollektiv enthemmende oder individualisierend reflektierende oder was auch immer. Drogen, die sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr zeitabhängig. Auch in ihrer Verfügbarkeit. Und was wir gerade angesprochen haben, also Psychedelika wie LSD, passt natürlich wahnsinnig gut auch in diese Zeit und Forderungen, die wir gerade sozusagen so ein bisschen aufgestellt haben.
Mhm. Also wir müssen
der Weg der Selbsterkenntnis,
ja,
der zu einem neuen sozialen Miteinander führen kann.
Mhm.
Der die künstlich erscheinenden Außenrum-Erscheinungen abplatzen lässt und nicht mehr für nötig hält.
Also wir müssen die historisch vielfach belegte enge Beziehung von Fest und Droge, glaube ich, nicht mit Beispielen belegen.
Nee.
Ich glaube,
das ist relativ gesetzt.
Das ist relativ bekannt. Spannend ist daher sozusagen für mich der zweite Aspekt, den du gerade erwähnt hast, könnte man sozusagen Drogen nehmen und verabreichen, die der allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung zuwiderlaufen und gerade deshalb den Freiraum schaffen, von dem wir träumen. Also in einer Zeit großer Aufregung muss ich mich beruhigen. In einer Zeit des Einschlafens brauche ich ein bisschen Bewegung.
Ich würde sagen, in einer Zeit der großen Beunruhigung brauche ich Klarheit. Und nicht Beruhigung.
Ja.
Das klingt so sedierend. Mhm. Aber sedierend wäre wahrscheinlich das falsche Rezept an der Stelle.
Mhm.
Sondern Klarheit von Unklarheit trennen zu können, den Wahnsinn von einem konzentrierten Punkt unterscheiden zu können, wäre dann sozusagen die Substanz.
Ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Folge, auch erhoffter Nutzen sozusagen von Festkultur, Klarheit gewinnen.
Ja.
Sich von den Zwängen des Alltäglichen sozusagen erheben oder auch von den Prägungen der Zeit, in der ich halt lebe, allgemein abzuheben und eine andere Art von Reflektiertheit zu erreichen. Oder eben mir klar zu machen, was mir in Abhebung von gegenwärtig gemachten Erfahrungen jetzt auch besonders wichtig ist. Also, keine Ahnung, wir kennen die Friedensfeste des 17. Jahrhunderts. Hm. Da wird sozusagen der Friedensaspekt in eine Gesellschaft neu implementiert, die zu großen Teilen über Jahrzehnte nichts anderes kannte als die Angst vor Mord und Totschlag oder eben auch die direkte Erfahrung von Mord und Totschlag.
War ja da, ne?
Und die direkte Erwartung sozusagen, dass man kaum eine Chance haben würde, dem irgendwie auch zu entkommen. Mhm. Halb Deutschland war entvölkert nach diesen Kriegsjahren. Mhm. Und damit setzt man sozusagen einen völlig anderen Aspekt in eine gesellschaftliche Ordnung, den schon alle völlig vergessen hatten sozusagen.
Also, ich würde gerne überleiten in den letzten Teil, nachdem wir jetzt irgendwie ein paar tausend Leuten erzählt haben, dass wir gerne LSD nehmen und irgendwo hinfahren und völlig unvorbereitet sind, würde ich den letzten Teil überleiten in...
Meinst du, das ist schockierend?
Weiß ich nicht. Vielleicht nicht mehr.
Ja, ich bin auch denken, also...
Wir sind ja trotzdem in einem Umfeld, Bildung, promovierte, habilitierte Leute in sehr, sehr seriösen Umfeldern auch häufig. Mhm. Ich würde es heute niemals bestreiten und sehr offen erzählen, weil ich gar nichts Negatives dabei empfinden kann.
Aber vielleicht werden wir jetzt beim Autofahren häufiger kontrolliert.
Ja, wir fahren einfach gar nicht mehr so viel Auto.
Das ist auch richtig.
Sondern wir freuen uns über den Mobilitätsfortschritt, haben wir letztens behauptet, beim Bahnfahren. Mhm. Letzter Teil, digitale Lernwelten und Weihnachten. Also wir in unserer kleinen Firma, die wir so sehr lieben. Wenn ich sage Weihnachten und digitale Lernwelten, was fällt dir dazu?
Dazu fällt mir ein, dass wir natürlich, wie glaube ich, jede andere Firma in diesem Lande auch, einen Tag definieren, an dem wir eine Weihnachtsfeier haben. Und was wir tun, ist wahrscheinlich auch gar nicht so unterschiedlich, wenn man von außen drauf guckt, zu dem, was andere machen. Also es ist ein Tag, an dem wir uns schon auch das Besondere gönnen. Und ja, an dem wir aber auch den Freiraum haben, uns auf eine Art und Weise zu begegnen, in der wir uns im Arbeitsalltag häufig nicht begegnen. Also ein Tischtennisturnier zu veranstalten, das ist nicht das, was ich jetzt täglich tue.
Gut, wir spielen täglich Kicker,
aber ja, also, aber ich, ne, also man muss das sozusagen nicht, also in seinen Alltag so integriert haben. Deswegen diese Sachen sind uns wichtig. Und es gibt tatsächlich häufig eine mit Freiraum, mit Musik, mit Tanz, mit Drogen verbundene Freiraum, ja, Situationen, die dann jeder für sich so nutzen kann, wie er möchte.
Ja, also ich mag tatsächlich das wahnsinnig. Also wir machen ja auch ein Sommerfest und ein Frühlingsfest und wir gehen wandern und so weiter. Aber die Weihnachtsfeier haben wir immer wahnsinnig gerne gemacht. Mhm. Die habe ich alle, so wie sie sind, in positiver Erinnerung. An unterschiedlichen Orten. Die letzten Jahre waren die sehr viel verbunden mit Arbeitswochen. Der klassische Jahresendspurt. Wir hatten in der Nähe von Eichstätt gibt es ein wunderschönes kleines Schloss. Schloss Inching. Und da kann man sich einmieten. Und das haben wir die letzten Jahre häufig gemacht. Und dann noch eine Abschlusswoche gemacht. Und dann quasi direkt in die Weihnachtsfeier oben in einem großen Barocksaal mit Flügel sozusagen hineingearbeitet. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Weihnachtsfeier vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wo es plötzlich wirklich richtig zu schneien angefangen hat.
Ja, daran kann ich mich auch gut erinnern, ja.
Und der Caterer nicht mehr durchkam,
ja,
weil es so geschneit hat. Und es war immer so eine sehr eigene Stimmung da. So dieses Abgeschiedene. Und jeder weiß, so wir machen jetzt noch, wir arbeiten jetzt noch bis zu einem Punkt. Und danach ist aber auch Ende. Dann endet dieses Jahr faktisch. Klar, da werden irgendwelche Abrechnungen und so weiter noch gemacht. Aber faktisch ist das Jahr an diesem 23. oder 22., wo wir uns dann verabschieden, eigentlich beendet. Mhm.
Wir können damit Phasen gut voneinander trennen. wir können dieses, ja, die Unterschiede und die Bedeutung sozusagen, die aus einem Fest dann kommt, ja, gut erkennen. Gerade weil die Arbeitssituation bis zu einem bestimmten Punkt geht und dann nahezu automatisch in diese Festsituation übergeht, kann man interessanterweise das eine vom anderen sehr gut trennen, wenn die Gruppe auch sozusagen nicht immer in so einem großen Restaurant, wo noch viele andere Leute sind, oder an ähnlichen Orten zusammenkommen, sondern eben in so einer abgeschiedeneren Situation, ja, wo man dann auch darauf, nicht nur darauf verwiesen ist, sondern eben auch die Möglichkeit hat, den anderen deutlicher wahrzunehmen, als wenn man sozusagen sich permanent im Grunde von ihm auch distanzieren kann. Ja, ja. Weil an diesem Schloss, wenn wir da sind, da kommt zunächst mal keiner so leicht weg, insbesondere wenn es schneit.
Also es kommt keiner hin und es kommt keiner weg.
Das heißt, wir sind da miteinander sehr eng verbunden. Und wir prallen dann eben auch auf eine soziale Weise sozusagen aufeinander, die ein bisschen persönlicher wird. Das ist nicht dieses Ritual. Es ist eigentlich nicht dieses, ist eben gerade nicht dieses hohle Feierritual. Ja, heute Abend haben wir noch Firmenweihnachtsfeier und ich hoffe, dass ich noch 200 Euro Prämie kriege und dann ist es das aber auch und um 9 gehe ich nach Hause, sondern.
Ja, deutlich mehr häufig.
Das ist deutlich mehr, ja.
Gut, also wir haben in dieser Folge gesprochen über soziale Konstrukte, über Zukunftsvisionen, über die Vergangenheit, über die Verbindung von Drogen und Festlichkeiten und der Erkenntnis. Haben wir irgendwas noch übersehen? Ich habe übrigens in der Zwischenzeit dein Bier ausgetrunken.
Oh.
Es tut mir leid.
Ich hoffe, es hat dir geschmeckt.
Ja, ich fand es so gut wie meins.
Na gut, dann ist ja alles gut. Dann war das meine Hinwendung an dich.
Ja, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir sozusagen dein Bier im Verlauf des Podcasts gibst, damit ich überhaupt über sowas wie Weihnachten sprechen kann.
Ja, manchmal braucht es nur das richtige Setting.
Ich bin wirklich gespannt, welches Thema wir beim nächsten Mal haben, das wir tatsächlich nicht wissen. Falls jemand eine Idee hat, gerne rein damit. Wir haben inzwischen, glaube ich, gezeigt, es ist alles möglich. Man kann alles grundsätzlich auch mal angucken und darum verabschieden wir uns bis ins Jahr 26.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.